Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Wir setzen in dieser Ausgabe von Kultur heute unsere Gesprächsreihe zum Thema Kultur- und Demokratiearbeit fort. Heute schauen wir nach Brandenburg in den Landkreis Oder-Spree, wo es einen anderen Kulturbegriff gibt als in Ballungszentren wie Berlin oder München. Und die Universität Köln hat die Philosophin Nancy Fraser ausgeladen. Auch das ein Thema. Zuerst aber nach Wien, wo ab heute Österreichs erstes Klimakunstfestival stattfindet, die Klimabiennale Wien. 100 Tage lang wird hier mit den Mitteln der Kunst, des Designs, der Architektur und der Wissenschaft auf klimafreundliche Perspektiven für die Zukunft geschaut, mit Arbeiten von zum Beispiel Katharina Sieverding oder Joan Jonas. Damit kommt in Wien konzentriert zusammen, womit sich in den letzten Jahren immer mehr Ausstellungen und Initiativen in der Kultur beschäftigt haben, nämlich mit Fragen der Nachhaltigkeit, der Regeneration und der Kritik am Wachstumsdiktum. Ob und inwiefern die Klimabiennale einzelne Stränge hier erkenntnisreich zusammenführt, das weiß Kulturjournalist Till Köppel, der in Wien vor Ort war und nicht nur viel gesehen, sondern auch gehört hat.
Songs for the changing seasons, also Lieder für die wechselnden Jahreszeiten, heißt die Hauptausstellung der Klimabiennale am ehemaligen Wiener Nordwestbahnhof. Musik der schwedischen Sängerin Sofia Jernberg begleitet Besucherinnen und Besucher in die große Ausstellungshalle.
Die Idee, Lieder für den Titel einer Ausstellung zu verwenden, bedeutet auch, darüber nachzudenken, was ein Lied ist und was ein Lied kann. Wir können so auch über Begriffe wie Rhythmus oder Musikalität in Bezug auf die Kunst nachdenken,
sagt Philippa Ramos. Gemeinsam mit Lucia Pietro Justi kuratiert sie die Ausstellung Songs for the Changing Seasons.
Woran Lucia und ich wirklich glauben und was wir hier auch in die Praxis umsetzen, ist, dass die Kunst ein grundlegendes Werkzeug ist, um nicht nur die Zeit, in der wir leben, darzustellen und zu verstehen, sondern auch um Wissen zu produzieren, das genauso gültig ist wie jedes andere System von Wissen, das wir kennen.
Die Hauptausstellung der Klimabiennale ist eine Begegnung von Kunst und Ökologie. Das zeigt sich etwa in der begehbaren Soundinstallation des Kollektivs Cooking Sections, die sich mit Ernährungssystemen auseinandersetzt, oder in Adrian Villar-Rojas Film The End of Imagination, der das Leben von Tieren in Gefangenschaft thematisiert. Philippa Ramos und Lucia Pietro Justi möchten Menschen, die in ihre Ausstellung kommen, nicht belehren oder mit Informationen überschütten. Viel wichtiger sei die Erfahrung und das Reflektieren der Kunst und ihrer Botschaften. Es geht um einen positiven Zugang. Selbst wenn das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist, stehe man vor großen Veränderungen, sagt Claudius Schulze bei der Pressekonferenz im Wiener Kunsthaus. Gemeinsam mit Sitara Patirana leitet er die Klimabiennale.
Das heißt gleichzeitig aber auch, für Pessimismus ist es zu spät. Wir dürfen nicht verzagen, dass wir es nicht geschafft haben, die Klimakrise abzuwenden, sondern wir müssen jetzt jeder Einzelne alle nötigen Schritte unternehmen. Das heißt, der Klimabiennale geht es ganz stark eben um diese Macht für jeden Einzelnen, etwas zu unternehmen, ein besseres Leben für uns und für die zukünftigen Generationen zu erhalten.
Mit der Klimabiennale hat man sich in Wien viel vorgenommen. Ein Überblick fällt zu Beginn des Festivals noch etwas schwer. Viele Projekte sind erst im Entstehen. Insgesamt 60 Kulturpartner in Wien und anderen Städten Österreichs wirken mit. Sitara Patirana ist sich so mancher Vorbehalte durchaus bewusst.
Festivals werden oft für ihre Fülle an Programmen kritisiert. Es gibt keinen roten Faden, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Bei uns ist das Teil vom Konzept tatsächlich die Vielschichtigkeit, die unterschiedlichen Veranstaltungen und Ausstellungen, das spartenübergreifende Programm soll genau das auf einer Metaebene verdeutlichen und widerspiegeln.
Into the Woods, Annäherungen an das Ökosystem Wald, heißt die Ausstellung, die im Außen- und Innenraum des Wiener Kunsthauses zu sehen ist. Im einst von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Museum stehen die unterschiedlichen Waldregionen des Planeten im Fokus. Was sich im Wald so alles tut, wird im Außenbereich des Kunsthauses in unmittelbarer Nähe einer stark befahrenen Straße demonstriert. Die moosbewachsene Schalenkonstruktion des Künstlers Markus Jeschaunig lockt Ausstellungsbesucher mit dem Duft des Waldes.
Die Idee dabei war, einen Duft von einem Waldboden direkt hier in die Stadt zu bringen. Man kann hier eintauchen und eine echte Waldlandschaft erleben.
Die künstlerischen Projekte der Eröffnungsausstellungen setzen auf das Erleben und Erfahren von Natur. In vielen Kunstwerken wird die Intention schnell sichtbar. Bei anderen bleibt sie im Verborgenen oder es fehlen eben doch Information und Kontext. Die erste Klimabiennale Wien wirbt in den kommenden 100 Tagen jedenfalls für Dialog, für eine nachhaltig lebenswerte Zukunft.
Ab heute ist die erste Klimabiennale in Wien zu besichtigen, Till Köppel berichtete. Es ist eine Tendenz, die weltweit zu beobachten ist. Illiberale Bewegungen und Parteien gewinnen in den letzten Jahren immer mehr Anhänger. Traditionelle Parteien verlieren an Einfluss. Das hat auch Auswirkungen auf die Kultur. Spürbar ist das zum Beispiel, wenn Parteien wie die AfD mit kleinen Anfragen an die Theater die Spielpläne hinterfragen oder Budgetkürzungen durchsetzen wollen. Wie Kulturinstitutionen sich nicht nur dagegen wehren können, sondern wie sie aktive Demokratiearbeit verstehen. Darüber sprechen wir rund um Ostern mit Menschen aus der Kultur, aus den drei Bundesländern, in denen dieses Jahr ein neuer Landtag gewählt wird. Dazu schauen wir heute aufs Land, wo das gesellschaftliche Miteinander allen Klischees zum Trotz eben auch nicht einfacher ist. Schon gar nicht, wenn eine Region nicht historisch gewachsen, sondern von oben als Region erklärt wurde, wie der brandenburgische Landkreis Oder Spree, den es erst seit 1993 gibt und der sich vom Südosten Berlins bis nach Eisenhüttenstadt erstreckt. Mittendrin liegt die Stadt Beeskow, in deren Burg ein Regional- und ein Musikmuseum und ein Kunstarchiv untergebracht sind. Eine Burgschreiberin oder einen Burgschreiber gibt es ebenfalls seit 1993. Auf der Website des Museums ist zu lesen, verbindende Traditionen gibt es nicht. Gemeinsam sind der Gegend ihre Widersprüchlichkeit, ihre teils schroffen Kontraste, ihre Vielfalt. Stefanie Lubasch ist Projektreferentin des Museums Oder Spree in der Burg Beeskow. Ich habe sie gefragt, was heißt das denn dann für das Museumsprogramm und für ihre Arbeit?
Also für unsere Arbeit heißt das konkret, dass man sich auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen einstellen muss. Also wir haben sowohl einen Speckgürtel, also wir hängen auf der einen Seite des Landkreises dicht an Berlin. Da hat man ganz andere Probleme und auch eine ganz andere Struktur, Bevölkerungsstruktur und Einwohnerstruktur als zum Beispiel eben rund um Eisenhüttenstadt bis eben dann, ich sag mal, die Oder hoch. Damit muss man irgendwie umgehen. Man muss sehr konkret gucken, was Leute sich wünschen, was sie brauchen, wie wir mit denen arbeiten können. Und man kann das nicht 0815 machen. Also das ist eine Arbeit, die wirklich sehr aufsuchend ist und sehr hinguckend.
Jetzt ist ja das gesellschaftliche Miteinander ein Thema, das nicht nur für ganz Deutschland, das global eigentlich ein Thema ist, worüber oft gesprochen wird, also über die Spaltung der Gesellschaft. Also gemeinsam ist in Ihrer Gegend eher die Widersprüchlichkeit, ist da zu lesen. Inwiefern ist Ihre Arbeit auch genau damit verbunden, sowas wie ein gesellschaftliches Miteinander herzustellen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber das zumindest zu fördern?
Also ich glaube, es geht gar nicht darum, das gesellschaftliche Miteinander auf den ganzen Landkreis zu beziehen. Also die Arbeit, die wir versuchen, fängt wirklich im ganz Kleinen an, weil wir gehen davon aus, dass zum Beispiel in einem Großteil der Dörfer, die wir hier haben, dass die ländliche Dorfkultur eigentlich wirklich auch verloren geht. Also es wird nicht mehr zusammengearbeitet, dadurch, dass viele Betriebe geschlossen sind. Die Landwirtschaft ist nicht mehr so, wie sie noch vor der Wende war. Also man ist nicht mehr vor Ort, um zu arbeiten. Die Leute pendeln irgendwo hin. Es wird also nicht mehr zusammengearbeitet. Es wird aber auch ganz oft nicht mehr zusammen gefeiert. Es gibt keine Dorfgaststätten mehr, wo man hingeht, um sich zu unterhalten, um sich beim Bier zu streiten und danach auch wieder zu vertragen. Es gibt nicht mehr den Dorfkonsum, wo man hingeht, wo man einen Ort des öffentlichen Austausches hat. Also darunter leidet halt einfach das dörfliche Gemeinwesen und da setzen wir eigentlich an. Also wir finden, die Orte selbst müssen erstmal wieder dazu kommen, dass sie eine Gemeinschaft haben. Das gilt sicherlich nicht für jeden Ort. Natürlich gibt es ja noch Sachen. Es gibt Feuerwehr. Wir haben hier kein riesiges Vereinswesen, aber wir haben zum Beispiel eine große Fastnachtskultur, was viele gar nicht wissen. Allerdings auch nur in einem Teil des Landkreises, nämlich zwischen der Autobahn und der Oder. Da wird noch gezampert. Das ist ein ganz wichtiger dorfkultureller Punkt. Da trifft man sich wirklich, da wird das ganze Jahr geplant, welche Kapelle wird eingeladen, wie wird sich verkleidet und sowas. Auf der anderen Seite der Autobahn, die uns durchschneidet, fehlt sowas halt total. Man hat am Berliner Rand halt Dörfer, da sind die Leute wirklich nur zum Schlafen. Also man geht da nicht raus und trifft sich und so. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir versuchen, auch mit unserer Arbeit anzusetzen, dass man einfach wieder rauskommt, dass man sich trifft, dass man Sachen zusammen macht und dann halt dadurch auch, naja, sich einfach wieder dazu aufraffen kann, gemeinsam Dinge zu tun, Dinge voranzutreiben, auch ja alles, was dann dazugehört, einfach auch für Sachen einzustehen, Sachen zu fordern und so weiter. Und das heißt nicht nur, dass ich mit dem Trecker halt rausfahre und sage, ich möchte halt, dass der Agrardiesel weiter subventioniert wird.
Wenn Sie sagen, für Sachen einstehen, was würden Sie denn sagen, was sind da mit Blick auf Demokratiearbeit die wichtigsten Sachen?
Also ich glaube, die wichtigsten Sachen sind, dass sich die Orte und die Dörfer erstmal wieder ihrer selbst bemächtigen und auch erstmal wieder eine Stimme finden, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das wissen auch andere, also wo wir auch sehen, dass daran ganz viel krankt, dass die Orte einfach, ich würde es fast sagen, kastriert oder ich würde es fast kastriert nennen sagen. Also die haben einfach keine Entscheidungsgewalt mehr. Also viele Orte können einfach nicht mehr bestimmen, was vor ihrer Haustür passiert, was mit ihrem Geld passiert. Und auf die Kultur runtergebrochen könnte man sagen, auch die Leute in den Dörfern subventionieren mit ihren Steuergeldern Opernhäuser, haben aber nichts davon. Und das hat man halt an ganz vielen Ecken. Also das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute hier umtreibt, dass sie das Gefühl haben, dass sie eine Ohnmacht haben, dass sie finden, dass sie nicht gehört werden und dass sie eigentlich eben nichts organisieren können oder bestimmen können, weil halt diese Strukturen sich so verändert haben, weil es halt diese Eingemeindungen gibt und weil Ämter sich zusammenschließen und so weiter. Und das wird halt immer größer und größer und am Ende eben direkt vor der Haustür kann ich halt nichts mehr wirklich eigenständig entscheiden und das ist ein Problem.
Ihre Kulturarbeit sieht ja etwas anders aus. Also in Ihrem Museum zum Beispiel sind Alltagsgegenstände versammelt, Gebrauchsgegenstände, Dokumente, auch historische Dokumente. Würden Sie sagen, dass das genau die Kultur ist, die man sozusagen da widerspiegeln möchte, um auch ja die Demokratie zu fördern?
Auf alle Fälle, weil das ist auch was wir wirklich erfahren bei unserer Arbeit an ganz vielen Ecken. Es ist einfach wichtig zu zeigen, dass auch die persönliche Geschichte eine Geschichte ist, die man erzählen kann und an der sich Sachen ablesen lassen, die dann wieder das große Ganze widerspiegeln und die große Geschichte widerspiegelt. Und dass die große Geschichte auch nicht nur eine Erzählung ist, sondern sich zusammensetzt aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und deswegen ist das bei uns so, dass man auch nie, also ich sage mal, aus unserem Museum geht man eigentlich nicht mit Antworten, sondern im besten Fall mit noch viel, viel mehr Fragen, als mit denen man reingegangen ist. Also es geht einfach darum, einen Anlass zu schaffen, um über Sachen zu sprechen und dann eben auch auszuhalten, dass man vielleicht Leute hat, die einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge haben.
Das ist ja im Prinzip auch eine Infragestellung des Kulturbegriffs, den wir alle so im Kopf haben.
Naja, ich glaube, das ist sowieso mal ein bisschen schwierig mit Stadtkultur und Landkultur. Ich glaube, die Kultur im ländlichen Raum funktioniert sowieso anders als städtische Kultur. Und Sie haben das ja im Eingang so schön gesagt, wenn jetzt die AfD sich die Spielpläne der Theater gerne vorlegen lassen möchte und so weiter, ist das natürlich was, was uns hier im ländlichen Raum nur, ich sag mal, peripher tangiert, weil wir haben gar keine Theater, in deren Spielpläne man reingucken könnte. Also hier funktioniert Kultur halt noch viel mehr partizipativ durch Mitmachen, durch gemeinsam gestalten.
Jetzt ist bei Ihnen im Kreistag die AfD schon länger in der Mehrheit. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also wir können im Moment dazu wenig Aussagen treffen. Wir sind politisch noch nicht an irgendeiner Art von Kandare genommen worden, sage ich mal. Also unsere Arbeit ist im Moment noch sehr frei. Das verdanken wir, also ich spreche jetzt auch mal fürs Kulturamt. Das verdanken wir zum großen Teil dem letzten Landrat, der die Kultur hier auch zur Chefsache gemacht hat. Also der Landrat ist auch gleichzeitig der Kulturdezernent. Das hat sich jetzt fortgesetzt mit dem neuen Landrat. Ich weiß jetzt nicht, wie das geworden wäre, wenn die letzte Landratswahl anders ausgegangen wäre und wir da jetzt jemanden aus der AfD zu sitzen gehabt hätten. Also dann hätte mit Sicherheit sich was verändert, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir haben jetzt direkt eigentlich durch den Kreistag und durch die AfD-Mehrheit dort, sind wir in den Entscheidungen, die wir dort sozusagen zu entscheiden hatten, noch nicht beeinflusst. Also dazu kann man wirklich noch nichts sagen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich das Erstarken nicht mit Freude. Es ist dann mehr so die tägliche Arbeit, wo man denkt, man muss da irgendwie was dagegen setzen.
Was man ja aber sagen kann, das gilt jetzt natürlich nicht nur für Ihre Region, sondern für alle Regionen, dass gerade von rechtsnationaler Seite der Begriff der Heimat doch stark vereinnahmt wird. Der spielt ja auch in Ihrem Museum eine Rolle oder der spielt auf der Burg Beeskow eine Rolle. Ist das auch ein Versuch, sich gegen die Vereinnahmung von rechts zu wehren oder einfach andere Akzente zu setzen?
Wir sprechen ja gerne hier nicht von der Heimat, sondern von Heimaten. Das ist übrigens sehr schön, weil das wurde zum Beispiel von unseren AfD-Kreistagsabgeordneten, als wir das mal hatten, auch als merkwürdig befunden. Weil wir finden, es gibt halt nicht nur eine Heimat, sondern wir haben hier viele Heimaten. Also man darf sich natürlich solche Begriffe wirklich nicht wegnehmen lassen. Und man muss sie natürlich hinterfragen, man muss sie diskutieren. Und so wie wir hier zum Beispiel unseren Kulturbegriff viel weiter aufstellen, weil wir sagen, wir finden eben auch, in einem Dorf gehört halt auch die Feuerwehr zur Kultur, da gehört die Kirche zur Kultur, da gehören die Landfrauen zur Kultur. Kann man natürlich auch sagen, wir wollen die Art von Identität, die man über solche Gruppen und Vereine und Institutionen ja schafft in einem Ort, dadurch, dass wir die stärken, stärken wir natürlich in gewisser Weise auch eine Art von Heimatbegriff, der aber mit Sicherheit ganz anders aussieht als der der AfD. Also wir finden nicht, dass eine Heimat gemacht wird von Menschen, die hier geboren sind und seit 3 Generationen auf dem Friedhof leben, was ja in Dörfern immer gerne gesagt wird. Also bevor hier nicht 3 Generationen sind, gehört man nicht dazu. Also so sehen wir das nicht und wir finden einfach, eine Heimat hat offene Enden und damit würden wir gerne arbeiten.
Stefanie Lubasch vom Museum Oder Spree in Beeskow über Demokratiearbeit im ländlichen Raum in Brandenburg. Mitte Mai hätte die amerikanische Philosophin Nancy Fraser 2 Vorlesungen im Rahmen der Albertus-Magnus-Professur an der Universität in Köln halten sollen. Fraser hat sich intensiv mit Kapitalismus und Wachstumstheorien auseinandergesetzt und wie diese demokratische Gesellschaften prägen. Sie gehört zu den international wichtigen Stimmen in dieser Debatte. Die Universität Köln hat nun bekannt gegeben, Fraser wieder ausgeladen zu haben, weil sie kurz nach dem Terrorangriff der Hamas im Süden Israels den offenen Brief Philosophy for Palestine unterzeichnet hat. Der Rektor der Universität, Joybrato Mukherjee, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Es geht hier um die Ehrung als Albertus-Magnus-Professorin der Universität zu Köln. Das ist jetzt keine Frage der Wissenschaftsfreiheit, denn es geht ja ausdrücklich nicht darum, etwa wenn das Stichwort Cancel Culture fällt in diesem Zusammenhang, ihr nicht zu gestatten, dass sie an der Universität zu Köln nicht auch auftreten könnte, dass sie nicht sprechen könnte zu einem Fachthema, zu anderen Themen. Es geht hier wirklich um die Frage der größtmöglichen Ehrung durch die Universität zu Köln. Und da sind wir zur Einschätzung gekommen, nein.
Man kann über den Inhalt des offenen Briefes, in dem auch das Wort Apartheid fällt, streiten. War es trotzdem klug, Nancy Fraser auszuladen? Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio mit ein paar Gedanken dazu.
Die Selbstprovinzialisierung Deutschlands schreitet munter voran. Mit der Ausladung Nancy Frasers, einer der international am meisten rezipierten Philosophinnen der Gegenwart, hat die Universität Köln einen weiteren Schritt in die Abschottung akademischer und intellektueller Diskurse unternommen. Er fügt sich ein in die immer länger werdende Reihe von Absagen und Ausladungen, mit denen Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle wegen ihrer Positionen zum Nahostkonflikt in Deutschland aus dem öffentlichen Diskursraum ausgegrenzt werden. Dabei hatte die Vortragsreihe, zu der Fraser als Albertus-Magnus-Gastprofessorin ursprünglich nach Köln eingeladen worden war, mit dem brisanten Thema nichts zu tun. Es sollte um eine Philosophie der Arbeitswelt gehen, nicht um Israel und den Krieg in Gaza. Doch im vergangenen November hatte die New Yorker Philosophin einen Text unterzeichnet, in dem Israel als ethnosuprematistischer Staat bezeichnet und zu einem Boykott israelischer Institutionen aufgerufen wurde. In den Checklisten deutscher Kultur- und Bildungseinrichtungen, anhand derer ausländische Gäste und Referenten inzwischen standardmäßig auf Verstöße gegen den Gesinnungskodex deutscher Staatsräson überprüft werden, konnte damit das Kästchen Antisemitismus angekreuzt werden. Dass der Vorwurf mit Fraser einmal mehr eine Frau jüdischer Abstammung trifft, ändert nichts an dem Verdikt. Mit staatlicher Autorität werden in Deutschland inzwischen regelmäßig auch Jüdinnen und Juden in die Grenzen einer Erinnerungskultur gewiesen, deren dogmatische Verengung als Lehre aus der Geschichte verkauft wird. Eine Universität, die sich als Lehre aus derselben Geschichte auf die Freiheit des Wortes und der Wissenschaft berufen würde, hätte Raum für Diskussion, Widerspruch und Streit geöffnet, anstatt mit Boykott auf die Boykottforderung zu reagieren. Schon im letzten Herbst hatte die amerikanische Philosophin Saila Ben-Habib den von ihrer Kollegin Fraser unterschriebenen Aufruf kritisiert. Entweder hat man die international damals breit wahrgenommene Debatte in Köln tatsächlich verschlafen oder man hat sich vorauseilend möglicher Kritik oder politischem Druck gebeugt. Das eine lässt die Universität so schlecht aussehen wie das andere. Renommierte Wissenschaftler anderer deutscher Universitäten haben heute umgehend gegen die Ausladung Frasers protestiert und auf die Gefährdung internationaler Forschungszusammenhänge hingewiesen. In den USA und weiten Teilen des globalen Südens verfolgen Wissenschaftler, Künstler und Publizisten längst mit Staunen und Unverständnis, wie sich Deutschland nicht erst seit dem vergangenen Herbst in einer selbstgefälligen Welt- und Geschichtswahrnehmung einmauert. In welchem Maß Deutschland damit seinen gerade erst erworbenen Ruf als Ort liberaler und Welt offener Diskurse verspielt, scheint selbst Universitätsleitungen noch nicht bewusst zu sein. Oder aber es ist genauso gewollt. Dann wäre die Ausladung Nancy Frasers von der Universität Köln eine weitere Marke auf einem Weg, der in geistiger Isolation und politischer Illiberalität endet.
Stefan Dietjen zur Ausladung der Philosophin Nancy Fraser als Gastprofessorin der Universität Köln. Und jetzt die Kulturmeldung, heute mit Karin Fischer.
Hella Pick hat 35 Jahre lang für den Guardian gearbeitet. Nun ist die berühmte Journalistin im Alter von 94 Jahren gestorben. Noch im Januar war sie zur Eröffnung einer Ausstellung über die sogenannten Kindertransporte nach Berlin gereist. 1929 in eine jüdische Familie in Wien geboren, hatte sie das Glück, eines von rund 10.000 jüdischen Kindern zu sein, die in den Jahren 1938-39 nach England geschickt und so vor den Nazis gerettet wurden. Über die Folgen dieser Trennungserfahrung sagte sie:
Es hat in mir eine gewisse Unsicherheit hinterlassen, das immer mit mir geblieben ist, trotz vielem Erfolg in meinem Arbeitsleben und überhaupt mit Freundschaften. Und ich habe ein schönes Leben immer gehabt.
Hella Pick studierte Politikwissenschaften und wurde zur Pionierin der außenpolitischen Berichterstattung. Sie war die erste Frau, die aus Afrika berichtete oder als Korrespondentin für den Guardian von den Vereinten Nationen in New York. Sie berichtete von der Kuba-Krise, dem politischen Ende Richard Nixons, dem Fall der Mauer. Zuletzt war sie wieder Österreicherin geworden, wegen des Brexits. Ihr Tod ist das traurige Zeichen dafür, dass auch die Generation der durch Kindertransporte Geretteten, also eine wichtige Zeitzeugengeneration, jetzt verstummt. Die Deutsche Oper Berlin trauert um ihren Kammersänger Gerd Feldhoff. Er starb gestern im Alter von 92 Jahren. Feldhoff stand in Berlin schon auf der Bühne, da war der Neubau an der Bismarckstraße kaum eingeweiht. Seit 1963 war der Bariton festes Ensemblemitglied mit später auch internationalen Engagements in New York, Wien oder Salzburg. Die schwere Baritonrolle des Barack in Die Frau ohne Schatten war zeitlebens seine Lieblingspartie. Mit 1360 Auftritten, unter anderem als Wozzeck, Hans Sachs oder Amfortas, prägte er das Haus, dem er bis zu seinem Bühnenabschied 1999 die Treue hielt. Das Kunstgebäude in Stuttgart ist wieder eröffnet. Der Kunsttempel mit dem markanten goldenen Hirschen auf dem Dach, leuchtendes Wahrzeichen für das kulturelle Herz der Stadt, wurde 2,5 Jahre lang aufwendig saniert und an die modernen Anforderungen eines aktuellen Museums angepasst, samt neuer Marmortreppe und Aufzügen. Das Haus ist jetzt wieder für alle zugänglich. Der australische Impressionismus ging von Heidelberg aus, einem Vorort von Melbourne. Als eines seiner Meisterwerke gilt das Ölgemälde Sunlight at the Camp von Arthur Streeton, das 1894 entstand. Das Bild zeigt den Hafen von Sydney mit wechselnden Schattierungen des Lichts und deren Reflexion auf dem Wasser. Nach 130 Jahren ist es jetzt erstmals wieder ausgestellt in Melbourne und Sydney, bevor es zur Auktion kommt. Relativ günstig sogar, das Bild wird von Experten auf umgerechnet rund 1,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Und auch das noch, Markus Hinterhäuser bleibt Intendant der Salzburger Festspiele bis 2031 mit Auflösungsmöglichkeit 2029. Das Kuratorium hat seinen Vertrag verlängert. Im Hearing der Kandidatinnen und Kandidaten habe er sich eindeutig durchgesetzt. Insgesamt hatten sich 7 Männer und eine Frau beworben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. In den Informationen am Abend mit Fanny Buschert gleich mehr zur Einigung der Ampel auf eine Bezahlkarte für Geflüchtete. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.